Ja, darum bieten wir, dass Jesus Wort uns klar wird, uns einleuchtet, uns zuspricht. Und heute habe ich ein schlichtes Offenbarungswort Jesu, nämlich, dass er von sich sagte, ich bin die Tür. Also wir haben gerade gesungen, dass wir Gott einen Weg bahnen sollen. Nun, diesen Weg ist ja Jesus Christus selbst. Er ist die Tür und bietet uns Zugang zu etwas, was so anders ist, was so, ja, unvergleichlich anders. Den Text dazu, zu dieser Offenbarung, finden wir in Johannes Kapitel 10, und ich möchte erst die Versen 1 bis 2 und dann die Verse 7 bis 10 lesen. Könnt mitlesen. Ich habe es auch hier abgeleuchtet für die, die keine Bibel dabei haben. Aber es ist immer gut, auch in eigene Bibel nachzulesen. Wahrlich, wahrlich, sagt Jesus, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Vers 7. Da sprach Jesus wieder: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Sofern das Wort Gottes. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort und bitte dich, dass du es an uns auslegst und klar machst, wie du es meinst. Amen. Jesus macht hier eine Offenbarung oder stellt, man könne sagen, eine Vision über ihn und wer er ist und wie wir dadurch selbst auch Gott erfahren können, stellt uns vor die Augen. Eine Offenbarung macht Gott schon über sich, ganz im Anfang der Bibel, als Mose ihn fragt, bei der Offenbarung Gottes in dem brennenden Dornbusch, wer bist du denn? Da sagt Gott, ich bin, der ich bin. Und im Neuen Testament wird das von Jesus aufgegriffen und immer wieder mit diese Ich-Bin-Worte verdeutlicht. Und hier greifen wir eine dieser Offenbarungen heraus und dieses Wort, ich bin die Tür. Und dazu möchte ich was sagen. Die Tür bietet ja Zugang oder auch Durchgang. Das ist, was Tür eigentlich bedeutet. Aber schauen wir erstmal danach, was die Voraussetzungen dann sind. Denn wenn ich eine Tür durchschreite, gehe ich von einem Raum zum nächsten. Nun muss ich wissen, was ist der erste Raum, wo ich herkam und wo gehe ich dann hin? Und da gibt es unterschiedliche Räume, wo ein Wechsel stattfindet. Und die Voraussetzung zu diesem Offenbarungswort Jesu ist eigentlich den Zugang, den Gott selbst in diese gefallene Welt gesucht hat. Das ist Voraussetzung, sonst könnten wir das, was hier in Johannes 10 geschrieben steht, überhaupt nicht verstehen. Schauen wir mal, wo wir das finden. Das ist eigentlich, was wir gerade mit Weihnachten gedenken. Und bei Weihnachten, da wird häufig ein Lied gesungen und das Lied kommt aus einem Psalmwort, Psalm 24, Vers 7. Da heißt es, machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. dass der König der Erde einziehe. Bahnt unserem Gott einen Weg. Nun, hier geht es darum, dass Gott sein Reich, das Reich der Himmel, verlässt, um hier in diese gefallene Welt einzukehren. Und das ist umso deutlicher in Jesus Christus geworden. Denn da wurde Gott tatsächlich Mensch. Er ging durch eine ganz enge Tür. Man könnte sagen, die Tür der Gebärmuttermund. Da hindurch kam Gott in diese Welt. Müssen wir uns mal eindenken. Gott, der alles in diese Welt gemacht hat, kam durch diese Tür in diese Welt. So fand er Zugang unter uns. Aber wir können auch in den Versen in Johannes 10 da was zu finden, denn da sehen wir in den Versen 1 und 16 Folgendes. Wenn wir den Anfang gelesen haben, da hieß es ja, dass Jesus sagt, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde oder in den Stall hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Und wenn wir das Wort Schafhürde oder Stall verstehen wollen, müssen wir mal sehen, was Vers 16 dazu sagt, denn da geht es noch ein bisschen weiter. Da heißt es, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde, aus diesem Stall sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und eine Hirte sein. Wenn wir diese beiden Verse miteinander vergleichen, dann erkennen wir, dass diese Schafhürde zwei Abteilungen hat. Die eine, das sind die Juden, das von Gott erwählte Volk. Die anderen sind die Heiden. Ich glaube, die meisten von uns gehören dazu. Und die zusammen, diese zwei Schafhürden, die werden zu einem durch Jesus. Und das ist erst dadurch geschehen. So finden wir hier vor, dass Gott tatsächlich erstmal in diesen Schafhürden einkehren musste. Aber es geht natürlich weiter. Wenn die Voraussetzungen geschaffen ist, dann soll es einen Schritt weitergehen. Gerade bei Pro Christ wurde daran gedacht, dass vielen vielleicht diese eine Tür öffnen. Und nämlich die Tür unseres Herzens. Gott ist in diese Welt gekommen, ja klar, ist auch schön, wunderbar. Aber wenn er nicht die Tür unseres Herzens durchschritten hat, dann wird es nicht wesentlich, dann wird es nicht persönlich, dann wird es nicht ganz nah. Und da ist Pro Christ darauf hingewiesen worden, dass man diesen Schritt macht, dass es auch konkret wird. Und es ist wunderbar, wenn das geschieht. Da sind solche Bildworte Jesu in der Offenbarung zum Beispiel, Offenbarung 3,20, da heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür seines Herzens auftut, zu dem werde ich hineinkommen und mit ihm essen und er mit mir. Also, wer die Tür seines Herzens aufmacht, zu dem wird er einkehren, wenn wir seine Stimme hören und ihm Zugang gewähren. Nun, das sind wunderbare Worte, wir finden genau das auch in Johannes 10 wieder zurück. Man könnte auch da sagen, dass ich selber so ein Stall, so ein Schafhürde wäre, wo Jesus einkehrt, ganz persönlich. Das Bild, was wir hier sehen, will das zum Ausdruck bringen. Jemand hat es mal auf seine Tür so einschnitzen lassen. Also hier klopft Jesus an die Tür. Aber natürlich ist gemeint die Herzenstür. Da soll es hineingehen. Und es ist wunderbar, wenn Jesus durch die Tür eines Herzens hineingeht. Denn da trifft die Ewigkeit auf die Vergänglichkeit und kommt hinein. Wir, meine Frau und ich, sind unterwegs und halten an vielen Orten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz Vorträge. Aber es kommt häufiger vor, dass am Anschluss Menschen kommen und Fragen stellen. Und dann kann es sein, dass wir mit ihnen so ins Gespräch kommen und ihnen die Frage stellen, wollen Sie, willst du Jesus Christus persönlich kennenlernen? Und wenn Sie neugierig sind und vielleicht zaghaft bejahen, dann machen wir das. Dann setzen wir uns hin. Hier sitze ich mit einem Mädchen in München, die überhaupt von Gott nicht gewusst hat. Sie kam aus dem Osten und hat auch keine christliche Erziehung gehabt. Aber sie hat Jesus die Tür ihres Herzens geöffnet. Und da ist er hineingekommen. Und es ist weitergegangen mit ihr. Denn das ist natürlich eine nächste Frage. Wie geht's weiter? Aber es ist wunderbar, wenn solches geschieht. Und dann kommen wir, wenn das geschehen, wenn diese beiden Voraussetzungen da sind, dass Gott in diese Welt gekommen ist und dann in unser Herz zu dem Punkt, wo wir jetzt darauf zu sprechen kommen wollen, wo diese Offenbarung Gottes erst anfängt, Klarheit zu bekommen. Nämlich, dass wir zu Gott kommen können. Das heißt, dass wir aus dieser gefallenen Welt die Durchgang zu Gottes Reich durchschreiten können. Und als Jesus dieses Offenbarungswort hier spricht, ich bin die Tür, dann meint er die Tür zu der Ewigkeit, zu Gottes Reich. Schauen wir mal, wie wir uns dann dieses vor Augen malen können. Nochmals, denn wir gehen vielleicht so leicht damit um. Ja, Jesus ist die Tür, klar, Zugang, aber fragen wir uns dann, wohin geht das dann? Und als Zweites, wodurch? Und dann als Drittes, woher kamen wir dann? Denn häufig wird es erst klar, wenn wir irgendwie in einen anderen Raum gekommen sind, wie der vorherige Raum aussah. Manchmal sind wir so verschlossen oder gefangen in unserem eigenen Stall und kennen nur diesen einen Geruch, dass wir überhaupt nicht vergleichen können, dass wir nicht wissen, wo stecken wir eigentlich drin. Nun erstmal diese eine Frage, wohin soll dann diese Tür Jesus Christus führen? Zu welchem Ziel? Ziel generell des Christentums ist Gott der Vater. Da geht's hin. Und dieses Ziel ist radikal anders als Ziele, die manche andere Religionen uns vorschreiben. Meine Frau und ich versuchen häufig aufzuklären über den Unterschied zwischen Christentum, Buddhismus und Esoterik. Und machen dann auch klar, dass es im Buddhismus ein völlig anderes Ziel gibt. Johannes 14, Vers 6 offenbart Jesus das Ziel, Gott dem Vater. Aber im Buddhismus geht es zu einem anderen Ziel und dieses Ziel heißt Erleuchtung oder Buddha, Nirvana oder dieser Zustand der Leere, wo nichts, wo niemand ist. Das sei das Ziel des Buddhismus. In diesem Zustand gibt es keinen Gott. Das formuliert buchstäblich der Dalai Lama. Und das könnten alle Buddhisten gleich unterstreichen. Ihr Ziel ist nicht Gott. Deswegen, wenn Sie von Türen sprechen, die zu anderen Sphären, diese Sphäre des Buddha führen solle, dann ist das eine völlig andere Tür zu einem völlig anderen Raum. Und das sollten wir wissen. Es gibt auch andere Türen in dieser Welt, die zu anderen Räumen führen, wo man wohl auch was erfährt. Nämlich die Erfahrung, dass es einen anderen Raum gibt. Nun, die Bibel sagt aber, dass es neben dem Reich Gottes auch einen Bereich der Luft gibt. Einen unsichtbaren Bereich. Und in diesem Bereich finden sich Geister, Mächte, Dämonen und Kräfte vor. Das heißt, auch die Bibel deutet an, dass wir Türen durchschreiten können zu anderen Bereichen, nicht automatisch zu dem Reich Gottes. Und es ist wichtig, das zu wissen und auch da zu unterscheiden und zu schauen, durch welchen Tür schreite ich dann. Nun, in der Esoterik will man das göttliche Bewusstsein erfahren. Das sei etwas, was in einem liege. Und das soll man verwirklichen. Man soll sich selbst verwirklichen. Gemeint ist eigentlich das göttliche Bewusstsein in einem. Manche gehen noch weiter und sagen, nun, da ist nicht klar ein Ziel, der Weg ist schlicht das Ziel. Das hört sich gut an, ne? Man ist einfach auf dem Weg und ist schon am Ziel. Ist ja herrlich. Manchmal, wenn man eine lange Reise hat, dann wünscht man sich schon am Ziel zu sein. Aber ist ja nicht so. Und man könnte sagen, egal welchen Weg, es führt alles zu einem guten Ziel. Das Bild zeigt es so ein bisschen, also es gibt da drei Wege und alle drei führen zu ein herrliches Licht. Ist es nicht wunderbar? Das vielleicht, das Bild ist vielleicht bekannt, kommt aus der Werbung. Die Werbung greift ja genau auf, was in der Menschheit vorherrscht. Denn vielleicht hat man das schon mal gesehen, kommt diese Werbung aus der Sparkasse. Hier geht es um drei Kredite, die alle ein wunderbares Ziel haben, ja? Aber es will einfach ausdrücken, der Weg ist das Ziel, ist egal wo. Alles führt zu einem guten Ziel. Ist eigentlich grausam. Ist quer entgegengerichtet zu allen Aussagen, allen anderen Religionen. Fragen wir uns aber Jesus nach. Was meint er dann? Wo soll es hingehen? Schauen wir uns die Frage nochmal an, wohin geht's denn? Und schauen Johannes 10 nochmals an und ich möchte erstmal Vers 7 lesen. Und da heißt es, ich bin die Tür zu den Schafen. Nun, ich habe mich gewundert, als ich das gelesen habe. Ich dachte, wenn ich durch Jesus komme, dann komme ich doch direkt im Himmel. Aber was steht hier? Ich komme zu den Schafen. Ich gehe durch die Tür und höre einen Haufen Geblöcke. Alle Schafe zusammen und der eine blökt noch lauter als der andere. Ist ja ganz schön mühsam. Vielleicht ein Bild für die Gemeinde. Wo viele Schafe zusammenkommen und ein Schaf meint es so und ein anderer meint es so. Und man kann ja schier verrückt werden von all diesen Meinungen, die es in der Gemeinde gibt. Und auch unterschiedliche Gemeinden, die gibt es auch noch. Und dann fragt man sich, warum dann diese Gemeinde so und da so und man macht es da ein bisschen anders. Ach, dies Geblöke, da kann man müde werden. Aber man muss wissen, wenn man durch die Tür geschritten ist, Jesus, dass man tatsächlich in eine Gemeinschaft geboren wird. Und es ist ganz wichtig, das zu wissen. Aber dann eine Gemeinschaft von Schafen. Solche unbeholfene Tiere ist etwas mühsam. Ein Schaf kann eigentlich überhaupt nicht alleine zurechtkommen. Wollte ich nicht viel lieber früher ein Bock sein, so liege ich so richtig auf meinem eigenen Weg. Ich pack das schon selbst. Nein, Schafen. Nun, ja, so ist es. Das ist ein Bild. Aber das beschreibt auch eine Mentalität, wie Christen vor ihrem Gott, vor ihrem Herrn sind. Eine Sache über Schafen ist aber sehr positiv. Ein Bekannter von uns hat ein Schaf gehabt. Ein Schaf, der hatte als kleines Lämpchen bei sich gehabt und war immer bei ihm gewesen. Und dieses Schaf hieß Lisa. Als das Schaf dann älter war, dann ist er manchmal mit dem Schaf spazieren gegangen. Einmal, dann wollte mal ein Mann eine Anzahl Kinder zeigen, wie das so wirkt mit dem Schaf. Und da hat er dann die Kinder herbeigeholt und sagt, ich rufe mal dieses Schaf. Und hat dann gerufen, Lisa, Lisa, das war ja nicht sein Schaf. Und Lisa hat nicht reagiert. Und sagte zu seinem Freund, dessen Schaf das war, du probierst du es mal. Und dann hat er es gemacht und er hat gesagt, Lisa, und das Schaf guckt auf, kommt herbei und er stand bei Fuß. Das Schaf hörte nur auf die Stimme ihres Hirten. Wunderbar. Und das ist die Qualität eines Schafs. Also wenn wir durch die Tür gekommen sind, sind wir Schaf geworden unter Schafen. Lasst euch nicht zu viel ablenken von dem Geblöke anderer Schafe, sondern hört auf die Stimme des Hirten. Kommt miteinander zusammen, wie hier, und hört auf die Stimme des Herrn Jesus Christus. Da soll das Bild auch zu dienen. Zum Glück ist es ja nicht nur scharf und angedeutet, dass wir vielleicht doch etwas zu wenig. Natürlich heißt es in Vers 9 dann, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Und das habe ich sofort erwartet. Selig. Man kommt hindurch und man schwebt nur noch auf Wolke 7. Es geht ganz leicht. Und man geht durch die Welt und es ist alles in Ordnung, kein Not, kein Leid, alles prima. So eine Erwartung haben viele Menschen an Erlösung oder Erleuchtung, wie es auch heißt. Ich war ja früher Buddhist und ich habe das gedacht, wenn ich erleuchtet bin, dann schwebe ich buchstäblich über diese Welt und nichts tut mir mehr weh. Kein Leiden mehr, kein Not. Nun, wenn wir dieses selig werden oder errettet werden, betrachten, setzt das aber die Verlorenheit von vorher voraus. Denn wenn ich nicht erkannt habe, wie ich ohne ihm, ohne Jesus verloren war, was nutzt mir dann die Errettung, dieses Seligsein? Die Bibel macht das ganz klar. Dann als Drittes, und hier geht es vielleicht um ein Wort, was an den älteren Schafen gerichtet ist. Ist ja auch wunderbar, wie die älteren Schafen ja auch Anweisungen bekommen oder wo es hingehen kann. Da soll man schon sofort mit anfangen. Denn das war auch wiederum etwas gegen meine Erwartung. Es heißt, wenn man durch diese Tür Jesus geht, dann wird man ein- und ausgehen und an beiden Seiten Weide finden. Nun, ich dachte, ich gehe hinein zum Himmel und da ist es prima, da finde ich Weide. Nun heißt es auch wieder hinausgehen. Das heißt, aus dem Himmel in diese Welt und auch da Weide finden. So heißt es in diesem Wort. Und das ist eine ganz tiefe und wichtige Nachricht. Denn Jesus selbst hat das praktiziert. Als er in Johannes Kapitel 4 in einem Gespräch mit der Samariterin am Brunnen klar macht, nachdem dann seine Jünger gegangen sind und wieder zurückkommen, dann sagt er, sie kommen zurück mit Essen, dann sagt er in Johannes 4, Vers 34, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Weide finden ist Speise finden für ein Schaf. Nun, das besteht darin, dass ein Schaf hineinkommt im Reich der Himmel und Nahrung findet, aber auch sich senden lässt in diese Welt und Gottes Willen tut, wie es Jesus getan hat, und auch darin Nahrung findet. Eine wunderbare Botschaft. Und das ist, wo wir uns prüfen können, ob wir heranreifen, reifere, erwachsenere Schafe werden, die genau dieses Wort umsetzen und Nahrung finden an beiden Seiten. Nun, natürlich ist Ziel nach wie vor, dass ihr jetzt nochmal wiederholt, Gott dem Vater. Jesus macht das klar. Da soll es hingehen. Und das Hinausgesandtsein in der Welt ist nur in der Verbindung zu Gott, dem Vater, zu sehen. Wie grausam ist da dieses Ziel, oder eigentlich auch nicht, der Weg ist das Ziel. Da wird ja nichts mehr verstanden. Da wird auch nicht mehr gefragt, ja, was ist dann die Tür? Denn wenn der Weg schon das Ziel ist, dann durchschreitet man nicht mehr etwas. Und da wollen wir jetzt noch drüber nachdenken. Wodurch? Wodurch? Nun ist es klar, durch die Tür. Jesus sagt, ich bin die Tür. Durch Jesus, das ist ja ganz leicht. Das macht er natürlich auch klar, dass er sagt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht. Durch mich. Das ist ganz wichtig. Jesus selbst ist durch die Tür in diese Welt gekommen. Und da ist die Tür, man könnte sagen, den Gebärmuttermund gewesen. Er wurde Fleisch. Er kam hinein in menschliche Gestalt. Er blieb nicht irgendwie Geist, die man nicht wirklich packen, fassen kann. Er wurde für uns fassbar. Welch eine gewaltige Sache. Aber durch ihn, das ist eine Sache, die er klar macht, auch in Johannes 14, 60, bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Zu Gott, dem Vater, kommen wir nicht, als nur durch Jesus. So hat ein Mann mal bei einer buddhistischen Veranstaltung während 11 Tage, wo der Dalai Lama sprach, dieses Schild hochgehalten. Das stand genau diesen Vers auf. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und lasset euch versöhnen mit Gott. Das stand er jeden Tag, wunderbar. Wenn es eine muslimische Versammlung gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich nicht so lange da gestanden. Aber das wären jetzt Buddhisten, ja? Die sind zunächst mal tolerant. Und es ist interessant, diese Aussage, was das ja auch bewirkt. Denn sie haben keinen Unterschied gesehen. Denn sie kannten das Ziel. Ich habe mal einen Buddhist gefragt und sagte, ja, Jesus ist doch auch ein Buddha. Der hat nichts verstanden. Sehen wir, solche müssen wir erst den Unterschied im Ziel klar machen. Sonst kann das durch Jesus auch überhaupt nicht verstanden werden, wenn man meint, Jesus sei auch ein Buddha. Es gibt aber vielen Angeboten buddhistischer Art, esoterisch aufgefasst hier und auch praktiziert, ist ein Durchgang zum Beispiel auch ein Mandala. Ein Mandala ist eine Abbildung einer kosmischen Realität oder Welt. Und durch das sich anschauen oder sich beschäftigen mit einem Mandala, soll man Zugang finden zu dieser unsichtbaren Realität. Durch das Mandala, so heißt es aus der Sicht des Buddhismus, findet man Zugang zu buddhistischen paradiesähnlichen Sphären. Nun, nochmals wiederholt, die Bibel würde sagen, da stoßen wir auf einen Zwischenbereich, nicht auf Gott. Zu Gott kommt man nicht durch ein Mandala. Das ist ein ganz großer Unterschied. Im Buddhismus wird viel angeboten, gerade der Dalai Lama übt magische Praktiken aus, um Menschen einzuführen in anderen Reichen. Aber schauen wir das durch mich, durch Jesus nochmal an. Er wurde ja Mensch. Er hat hier gelehrt, hat hier gelitten, ist blutend am Kreuz gestorben. Durch mich. Achten wir diese ganze Botschaft, dass er wie ein Kindlein in diese Welt kam, ist nett. Weihnachten, das packen noch viele Menschen. Aber das Kreuz, wo er da durchging, durch den gesamten Leiden dieser Welt, die gesamte Sünde dieser Welt lud er, der er unschuldig war, auf sich. Durch mich. Das heißt auch durch das Kreuz. Durch Jesu Leiden. Sein Opfertod für uns. Wir waren mal in Amerika im Billy Graham Center und da war eine Ausstellung. Und da konnte man durchgehen und da war das bildhaft dargestellt. Da war eine Art Gang wie ein Kreuz dargestellt. Und man konnte da buchstäblich durchgehen und dahinter war es ganz dunkel. Und als man da durchkam, dann ging auf einmal ein Licht an und man sah den Himmel. Da war das bildhaft durchgestellt, was gemeint ist. Natürlich ist es ein Bild, es geht um viel mehr, aber es ist eine Hilfestütze. Durch diesen Kreuz hindurch kommt man auf einmal ins Licht. Wie wunderbar. Aber was könnte noch mehr gemeint sein? Denn durch mich will ja auch gelebt sein. Jesus hat praktiziert, was er sagte. Er hat Vergebung zum Beispiel praktiziert. Er hatte viele Feinde. Und noch am Kreuz vergab er seine Feinde. Nun, wenn wir nun schauen, wenn wir im Alltag manche Reibereien haben, manchen Streit. Es geschieht ja normal, ne? Wir sind nicht perfekt und natürlich andere auch nicht, vielleicht noch minder perfekt in unseren Augen. Ist ja, wie wir betrachten, ja? Aber es sind Reibereien da und Streit und man kann sich so richtig da hineinsteigen und man kommt Zorn und Wut. Nun, was eine allgemeine Haltung ist, Vielleicht bei Männern noch mehr als bei Frauen. Ich weiß es nicht, aber in Streit zum Beispiel in der Ehe, dass man sich zurückzieht. Okay, nichts mehr mit zu tun, man verschließt sich und kein Wort mehr. Geht noch durch und funktioniert noch so, aber keine Kommunikation mehr. Aber ist das durch mich? Das ist nicht das. Wir ziehen uns zurück. Wenn es heißt durch mich, dann dürfen wir einen Durchzug praktizieren, aber nicht einen Rückzug. Natürlich brauchen wir manchmal Zeit, um die Sache eben zu ordnen, aber wir dürfen nicht also Gras drüber wachsen lassen. Wir sollen über unseren Zorn nicht die Sonne untergehen lassen. So heißt es, zornig können wir immer werden und das ist nicht verkehrt. Das darf. Aber wir sollen in Beziehung bleiben. Das heißt, wir sollen unsere Sachen klären. Vielleicht hingehen, vergeben oder auch um Vergebung bitten, wie es angebracht ist. Das heißt durch mich. Wenn wir solches nicht praktizieren, was soll es dann? Dann werden wir anderen das durch mich auch nicht vorleben. Werden wir auch nicht durch unser Leben bezeugen, was es heißt, durch Jesus Zugang gefunden zu haben. Der Autor des Hebräerbriefs beschreibt das ganz klar. In Hebräer 10, 39 heißt es, wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Also nicht feige zurückweichen. Wir könnten dann sogar wieder zum Verderben kehren. Achten wir wohl, wenn wir nicht vergeben, wie Jesus vergeben hat zum Beispiel. Nun, als drittes, wenn wir das geklärt haben, wodurch oder wohin wir dann kommen und dann wodurch, dann können wir uns die Frage stellen, woher? Ich habe das extra so gezeigt, denn so ist die Verkündigung des Evangeliums auch. Als Jesus verkündigte, sagt er, tut Buße. Denn das Reich Gottes ist nahe geworden. Die Begründung kommt erst. Das Reich Gottes ist nahe. Und dann kehrt euch um. Bekehrt euch. Schauen wir mal, was es meint. Ich kann das von mir aus so sagen, ich bin ja Holländer. Das hat man vielleicht schon gehört. Wer es noch nicht wusste, jetzt bekannt. Also, ich meine immer, das hört man nicht, aber... Es ist so, dass ich vor gut 14 Jahren mit meiner Frau nach unserer Bekehrung hier nach Deutschland gekommen bin. Und dann habe ich angefangen, hier zu wohnen. Und ich dachte, das ist eigentlich ganz nett. Aber nach einer Weile steckte ich mitten in einen Frust. Ich stellte fest, alle die Menschen sind so deutsch hier. Und auf einmal merkte ich, wie ich als Holländer bin, dass ich eine andere Mentalität habe. Nun, das hatte ich vorher, während ich in Holland lebte, überhaupt nicht gemerkt. Aber ich war in einem anderen Bereich und auf einmal stellte ich fest, wie Holländer sind. Und so geht es uns auch geistlich gesehen. Das heißt, wenn wir im Reich Gottes kommen, wenn wir durch Jesus gekommen sind, in den Bereich Gottes, dann stellen wir rückwirkend fest, oh wei, wo sind wir dann rausgekommen? Und das ist auch gut so. Und das soll auch so sein. Wir müssen das uns vor Augen malen, denn Paulus beschreibt das ganz krass. Und da kommen wir vielleicht noch nicht drauf. In Anfang meinen wir, ach, es ist recht dasselbe, ich tue jetzt nachher genauso wie vorher. Aber Paulus beschreibt diesen Übergang ganz krass. Er sagt, in 1. Thessaloniker 1,9 zum Beispiel, wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. Von den Abgöttern seid ihr weggekommen. Nun, das sind Heiden, könnte man sagen, haben wir alles nicht gemacht. Aber hier nochmal weiter, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Krasser kann es nicht sein. Den Unterschied zwischen den verschiedenen Räumen. Vorher Finsternis, nachher ein wunderbares Licht. 1. Petrus 2, Vers 9. Und dann auch in Apostelgeschichte 26, Vers 18 sagt Paulus, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. Welch ein mächtigen Unterschied. Den Gewalt, den Machtsbereich des Satans haben wir verlassen und wir sind zu Gott gekommen. Wir sind aus dem Finsternis gekommen zum Licht. Also die Beschreibung der Räumlichkeiten vorher sind ja wirklich krass. Vielleicht kommt man auch da erst auf diese krasse Unterscheidung, wenn man eine Weile erkannt hat, wo man drin gekommen ist. Wenn Jesus einem gezeigt hat, wer wir eigentlich in seinen Augen sind. Und dann wird das Licht umso wunderbarer. Wunderbar, denn wir haben verlassen den Zwischenbereich, den Bereich Satans und sind gekommen zu dem Reiche Gottes, zu seiner Gegenwart. Ich habe das praktiziert früher. Ich bin gekommen aus einer Sphäre des Buddhismus und habe darin gelebt. Aber ich wusste auch nicht, wie schlimm das eigentlich war, bis ich allmählich entdeckte, welche Geisteshaltung sich in mir da breit gemacht hat. In Johannes 10 heißt es ja, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Nochmals dieses Wort beachtet. Es gibt Diebe und Räuber, die nicht durch die Tür, zum Beispiel die Tür unseres Herzens hineinkommen, sondern ungefragt sich durch ein Fenster hineinschleichen. Wenn wir nur dem Fenster ein bisschen auf Kipp setzen, dann kommen sie. Und wir wissen nicht, woher diese komischen Gedanken, woher diese qualvollen, depressiven Gefühlen, woher Gedanken, dass ich nicht mehr leben wollte. Es sind fremde Gedanken, die sich eingenistet haben, als wären es unsere. Aber sie sind durch Diebe und Räuber hineingegeben. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber. Bevor Jesus gekommen ist, waren wir Diebe und Räuber ausgeliefert. Wir wussten überhaupt nicht, ein oder aus. Wir wussten nicht häufig, wo uns der Kopf danach stand. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen die Menschenwürde, unsere Würde, zu schlachten, Opfer zu bringen. Wie wollten wir Opfer bringen? Wie wollten wir durch unsere Werke noch gerecht werden? Und umzubringen, das heißt unsere Seele, unsere von Gott geschaffene, gemachte Seele. Das wollen sie umbringen. Nun nach 7 Jahren Buddhismus sah ich so aus. Nicht besonders erleuchtet, auf jeden Fall nicht erlöst. Das war, wo ich ausgekommen war. Es war furchtbar. Und ich kann das im Nachhinein ersehen. Woher bin ich gekommen? Nun ganz klar, ich bin gekommen, sagt Jesus, zu einem Wohin. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Dazu bin ich gekommen. Welch ein Ausblick. Oder ganz konkret, 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus? Durch ihn. Ist jemand da drin, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das ist die Sicht Gottes. Lass uns da drauf schauen. Vergessen wir nicht, wo wir hergekommen sind. Aber vergessen wir auch sicher nicht, wo wir hingehen. Ich habe ein ermutigendes Buch mitgebracht und möchte das auch zur Lektüre anbefehlen. Spiel mir das Lied vom Himmel. Da geht es darum, wohin komme ich? Wir haben einige Bücher dabei, kosten nur 5 Euro. Es geht ja nicht um das Geld, aber hier wird eine Menge darüber gesagt, wohin gehen wir. Also ganz herzliche Ermutigung, sich darüber Gedanken zu machen, aber dann auch nüchtern zu sein, wissend, woher wir kommen. Dass wir nicht, dass wir nicht stecken bleiben in dem, dass wir das versuchen noch umzusetzen, sondern die Verbindung mit Jesus Christus zu Gott praktizieren.